Und es geht direkt weiter mit dem Gebetsteil, mit den Punkten, wo wir Gott bitten möchten. Und ausgerechnet heute habe ich keine eigene PowerPoint, aber wir haben ja die vorgegebene und daran richten wir uns heute, richte ich mich. Und die wird auch gleich eingeblendet, denke ich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Marco, für den guten Einstieg. Und meine Frau und ich, wir sind im 22. Jahr verheiratet, also 21 und werden es hoffentlich dieses Jahr 22. Und ich kann nur sagen, es wird immer schöner. Deswegen freut euch, es wird besser, es wird schöner. Ja, ich möchte auch bei der Schöpfung anfangen, wie du, Marco. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, zwei Geschlechter. Und lesen wir die erste Stelle aus 1. Mose 1, 27 bis 28, etwas früher als Marco die Stelle gelesen hat. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Hier wird vom ersten Moment an klar, Adam und Eva sind gleichwertig, aber sie sind unterschiedlich. Sie sind unterschiedlich geschaffen worden. Das lesen wir an anderen Stellen. Adam wurde aus Erde geschaffen, Eva wurde aus Adams Rippe geschaffen. Und sie sind unterschiedlich in ihren Geschlechtern. Einmal männlich, einmal weiblich. Zwei Geschlechter. Da gibt es kein Vertun. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau beginnen bereits in der Genetik. Sie unterscheiden sich bei den Geschlechtsmerkmalen, wie gerade schon erwähnt. Sie unterscheiden sich durch verschiedene Hormone im Blut, eine unterschiedliche Muskelverteilung und ein anderes Immunsystem. Mann und Frau haben ein verschiedenes Immunsystem. Und das geht so weit, dass das Gehirn sogar unterschiedlich aufgebaut ist. Und dazu sage ich später noch etwas mehr. Und das waren nur einige wenige Unterschiede. Es gibt noch viele, viele mehr. Jeder biologische Unterschied unterstreicht dabei Gottes geniales Konzept der unterschiedlichen Rollenzuordnung von Mann und Frau. Was Gott in der Schöpfungsordnung begründet hat. Und das biblische Konzept von Mann und Frau, von Ehe und Familie, steht seit dem Sündenfall unter Beschuss. Und wenn wir zum Beispiel die Bibel von vorne bis hinten durchblättern würden und nach einer perfekten Ehe suchen würden, ich habe sie nicht gefunden. Vielleicht habt ihr es, dann sagt es mir, aber ich habe sie nicht gefunden. Die Ehe steht seit der Gründung, seitdem Gott die Ehe gegründet hat, die erste Ehe von Adam und Eva, die erste Familie, seitdem steht die Ehe unter Beschuss. Und heute, statt die Unterschiede von Mann und Frau zu betonen und sie wertzuschätzen, das, was wir gerade schon erwähnt haben, werden sie geleugnet, die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und sie werden sogar unter politischer und erzwungener Gleichstellung bekämpft. Da gibt es zum Beispiel den Feminismus Und dann geht es mit dem Gendern weiter, mit dieser Gender-Ideologie. Und ich muss euch Frauen sagen, euch Schwestern im Glauben sagen, der Feminismus, er hasst Frauen. Merkt euch das. Auch ihr Mädels, ihr jungen Mädchen, merkt euch das. Der Feminismus hasst euch Frauen. Das ist nichts anderes als Verführung von Frau und Mann weg von Gottes einzigartiger Schöpfungsordnung. Und die Bibel, die nennt diese Zeit, in der wir heute leben, sie nennt sie der große Abfall. Das sagt die Bibel dazu. Es gab seit den ersten Menschen Verführung und Versuchung. Eva war die erste Frau, die verführt wurde, dann ihr Mann Adam. Und es gab auch schon immer Christenverfolgung, die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Aber noch nie gab es eine Zeit wie heute, in dem die Menschen sich nicht nur freiwillig von Gott und vom christlichen Glauben entfernen, die entfernen sich freiwillig von der Heiligen Schrift, sondern sie bekämpfen sogar Gottes Schöpfungsordnung und zerstören und leugnen. Und das geht so weit, dass die Unterschiede von Mann und Frau, ja sogar von 14-jährigen Kindern, schon geändert werden können. Das Geschlecht kann geändert werden von 14-jährigen Kindern. Also die Verführung war noch nie so groß wie heute auf dem Gebiet der Ehe und Familie von Mann und Frau. Das müssen wir feststellen. Und was dieses Ehe für alle alles auf lange Sicht mit sich bringt, können die wenigsten von uns auch nur erahnen. Und da bin ich mir sicher, was heute zum Beispiel eine Straftat ist, kann morgen schon keine mehr sein. Wofür man heute noch ins Gefängnis geht, dafür kann man vielleicht morgen schon mit einer Entschädigungszahlung rechnen. In so einer Zeit leben wir. Wir bitten für den ersten Punkt, wir bitten um ein Ehe- und Familienleben nach biblischen Werten und Prinzipien. Dazu der erste Bibelabschnitt. Ich werde allerdings auch nicht zu jedem Abschnitt Bibelstellen zitieren. Epheser 5, 21 bis 33. 21 bis 23. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wenn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Das war der Abschnitt der Bibel, wo wir Gottes Vorstellung zwischen Mann und Frau haben, zwischen also von der Ehe und der Familie nach Gottes Plan. Und darum dürfen wir bitten heute, dass wir uns danach richten, nach dem, was in der Bibel darüber steht. Und wie gesagt, die Verführung war noch nie so groß wie heute. Der zweite Punkt, Bewahrung von Scheidungen und Heilung und Wiederherstellung von zerrütteten Ehen und Familien. Das ist der zweite Punkt. Dazu lesen wir aus Matthäus 19, Verse 3 bis 6. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf? Und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein? So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ja, hier versuchen die Pharisäer Jesus Christus, die stellen ihn auf die Probe und stellen ihm so eine Fangfrage. Und Jesus erklärt es ihnen ganz einfach mit den Versen, die die Pharisäer ganz genau wissen, ganz genau kennen. Und erklärt ihnen so mit eigenen Worten: Wenn sich Mann und Frau, die verheiratet sind, scheiden, sie sind ein Fleisch geworden. Wenn das jetzt geschieden wird, da geht etwas kaputt. Und deswegen soll der Mensch Mann und Frau nicht mehr scheiden. Es soll nicht geschieden werden. Und Satan weiß, dass der Mensch geschaffen ist, um nicht allein zu sein. Wir hatten es ja schon gehört, warum Eva für Adam geschaffen wurde. Dass der Mensch geschaffen war, treu zu sein, in einer Beziehung zu leben zwischen einem Mann und einer Frau. Und er weiß, in einer Beziehung, wo Treue nicht oberstes Gebot ist, das verursacht Trennung, das verursacht Chaos und Verachtung und führt am Ende in die Einsamkeit. Und das ist das Ziel Satans. Es ist gut, dass der Mensch allein ist, sagt der Teufel. Und Gott sagt: Nein, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Und wenn du denkst, ich halte es vielleicht nicht mehr, dieses Jahr nicht mehr aus und ich werde mich von meinem Partner trennen, ich sage dir: Tu das nicht. Trenne dich nicht. Es geht so viel kaputt. Und wenn du sagst, ich zweifle daran, dass es Gottes Wille war, dass wir jetzt verheiratet sind, es war vielleicht gar nicht Gottes Wille. Doch, Gott will, dass ihr jetzt zusammenbleibt. Das ist Gottes Wille. Bleibt zusammen. Der nächste Punkt, dass Männer und Frauen, Väter und Mütter ihrer von Gott bestimmten Aufgabe, Verantwortung gerecht werden. Und dazu das Beispiel, wie unterschiedlich die Gehirne von Mann und Frau aufgebaut sind. Wir alle kennen den Begriff Muttersprache. Und er beschreibt die Sprache, mit der wir aufgewachsen sind. Und Kinder lernen sie in den meisten Fällen von ihrer Mutter. Und Studien zeigen, dass die feste Bindung zur Mutter als primärer Bezugsperson die besten Voraussetzungen schafft, um das Sprechen zu erlernen. Die Frau hat im Durchschnitt durch ihre besondere Hirnstruktur eine höhere sprachliche Begabung. Betrachtet man das weibliche Gehirn, wird erkennbar, woran dies liegt. Ihre Sprachzentren sind, anders als beim Mann, auf beiden Hirnhälften lokalisiert, welche zudem auch noch stärker miteinander verbunden und verflochten sind, da eine höhere Anzahl an Nervenverbindungen zwischen den Hirnhälften besteht. Dies befähigt sie unter anderem dazu, ihren Kindern das Sprechen beizubringen. Männer hingegen neigen zu einer Systematisierung, also zu einer Betrachtung des großen Ganzen und weniger die emotionalen Details. Aus neurologischer Sicht sind Denkprozesse in einer Gehirnhälfte stärker vernetzt. Und das hat zur Folge, dass der Mann in größeren Kategorien denkt, Zusammenhänge besser systematisch zuordnen kann und dadurch ist er in der Lage, sich auf ein einziges Ziel zu konzentrieren und komplexe Probleme durchzudenken und zu lösen. Und das Rollenverhältnis von Mann und Frau, von Ehemann und Ehefrau, wird in der Bibel als liebend, einander zugewandt, herzlich und fürsorglich beschrieben. Und Gott beruft uns Männer dazu, Verantwortungspositionen in der Gemeinde, der Ehe und der Familie zu übernehmen und in liebender, besonnener und sanftmütiger Weise zu leiten und vorauszugehen. Und dazu lesen wir uns 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Petrus betont hier die Frau als ein schwächeres Gefäß. Hier wird ganz klar gemacht, Mann und Frau sind unterschiedlich. Die Frau ist im Gegenüber zum Mann als Gehilfin geschaffen und dazu aufgefordert, sich seiner Leitung in fröhlicher, unterstützender und respektvoller Weise zu unterordnen. Und dazu hatte ja auch Marco schon aus 1. Mose 2 zitiert. Dazu lesen wir noch 1. Petrus 3, Verse 1 bis 2. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Der nächste Punkt. Um das Gelingen der Kindererziehung nach biblischen Maßstäben und um eine entschiedene und kompromisslose Nachfolge bei unseren Kindern und Jugendlichen. Und dazu noch eine Wahrheit, sage ich mal. Willst du glückliche Kinder haben? Wer möchte glückliche Kinder haben? Und wir haben Kinder, wir haben sehr viele Kinder. Wir haben hier Heiligabend den Kinderchor gesehen. Wir haben viele Kinder. Und wenn wir glückliche Kinder haben wollen, dann sage ich dir als Mann, und das sage ich auch zu mir, mach deine Frau glücklich. Dann hast du glückliche Kinder. Mach deine Frau glücklich und du hast glückliche Kinder. Viele von uns haben Kinder und das ist gut so. Dazu Sprüche 22, Vers 6. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Und die Elberfelder, die übersetzt es hier etwas anders und ich finde auch etwas besser. Erziehe dein Kind seinem Weg gemäß, sagt die Elberfelder Übersetzung. Weil wir haben zum Beispiel 4 Kinder und ich muss sagen, jedes Kind ist unterschiedlich. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch bestätigen. Jedes Kind ist so anders und es wird einen anderen Lebensweg einschlagen. Es wird wahrscheinlich jedes Kind wird einen anderen Berufsweg einschlagen. Und deswegen sagt uns die Heilige Schrift, erziehe dein Kind seinem Weg gemäß. Also wir als Eltern dürfen erkennen, wo sind die Stärken des Kindes, wo sind Schwächen, was muss gefördert werden, weil die Kinder so verschieden sind. Und die Heilige Schrift sagt es uns schon. Dann dem Psalm 78, Verse 1 bis 6. Ein Maskil von Asaf. Höre mein Volk, meine Lehre. Neigt eure Ohren zu den Reden meines Mundes. Ich will meinen Mund zu einer Gleichnisrede öffnen, will Rätsel vortragen aus alter Zeit. Was wir gehört und gelernt haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir ihren Kindern nicht vorenthalten, sondern den Ruhm des Herrn erzählen dem späteren Geschlecht, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkündigen, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollen, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten. Der nächste Punkt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien in unseren Familien. Wir können uns den Medien der heutigen Zeit nicht entziehen. Aber wir müssen es auch nicht, sondern wir dürfen die Medien verantwortungsvoll nutzen. Natürlich bedarf es dabei Konsequenz. Es bedarf dass man sich selber Ziele setzt und sie nicht überschreitet, einen vernünftigen Umgang mit den Medien. Und das dürfen wir alles bei Gott erbitten. Und zum Beispiel hatten damals die Römer im Römischen Reich, die haben ja Straßen gebaut und so haben sie ja ihr Römisches Reich vergrößert und sehr viele Straßen gebaut und auch Seewege. Und die Apostel nutzten damals die Straßen und die Seewege, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Und das ist das, was Gott vorgesorgt hat, damit das Evangelium wirklich in einer sehr kurzen Zeit sehr weit in der Welt verbreitet wurde. Dafür war das Römische Reich nützlich. Und genauso dürfen wir auch heute die Medien nutzen, das Medium vom Internet, wo auch die gute Nachricht verbreitet wird zum Beispiel. Ja, auch heute auf YouTube, ne, wird auch dieser Gottesdienst auch ausgestrahlt. Gott sei Dank dafür. Wir dürfen für die Medien Gott danken. Aber wir müssen ihn bitten und wir müssen uns an unsere eigenen Ziele, nach unseren eigenen Zielen richten, damit wir einen vernünftigen Umgang damit haben. 1. Korinther 10, 23 bis 24 und der Vers 31. Da sagt die Bibel uns nämlich, es ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des anderen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Auch die Medien dürfen wir zur Ehre Gottes nutzen und gebrauchen. Um gute Beziehungen zwischen den Generationen ist der nächste Punkt. Dazu Psalm 148, 11 bis 13. Ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden, ihr jungen Männer und auch Jungfrauen, alle mitsamt den Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn. Die Bibel ruft uns auf dazu, alt und jung, wir dürfen gemeinsam den Herrn verherrlichen. Und das Generationenproblem besteht, seitdem es Generationen gibt. Und die Bibel ruft uns auf, über diese Generationen hinweg Gott gemeinsam zu verherrlichen, alt und jung. Die restlichen 5 Punkte lese ich uns einmal vor und dann gehen wir auch schon ins Gebet. Und das sind Punkte, wo wir einfach gezielt Menschen, die wir kennen, einfach mit ins Gebet nehmen und mit erwähnen. Deswegen sage ich jetzt nichts mehr dazu. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich einfach wieder in kleinen Gruppen Gebetsgemeinschaften machen, in vielen kurzen Gebeten Gott bitten um diese Punkte. Ich lese die restlichen 5 Punkte noch vor. Dass die Partnerwahl unter Gottes Führung gestellt wird. Für Ehen und Familien mit besonderen Herausforderungen, zum Beispiel ungewollte Kinderlosigkeit, Krankheit, Behinderungen, Arbeitslosigkeit. Um die Bekehrung nichtgläubiger Familienmitglieder, für alleinerziehende Väter und Mütter, für Witwen, Waisen und Alleinstehende. Amen. Lasst es uns so tun. Wir bilden kleine Gruppen und dann machen wir eine Gebetsgemeinschaft.